Sie hören SBS German.
Und damit begrüße ich wieder im Studio ein drittes und letztes Mal Maria Hullweg.
Hallo Christian.
Du bist die Frau, die Witwe, muss man leider jetzt sagen, von Walter Hullweg, ein prominenter Zahnarzt in Melbourne. Viele unserer Hörer werden ihn vielleicht kennen. Er hat auch im Deutschen Club mitgewirkt und war überhaupt sehr aktiv in der Community. Und normalerweise senden wir ja keine Nachrufe, aber bei dir machen wir jetzt diese Ausnahme im Sinne von, ja, weil du hast ihn uns zugeschickt und er wurde auch veröffentlicht, der Nachruf, in der Newsletter der Christophorusgemeinde, das ist die katholische Kirche, die deutsche in Melbourne. Und das hat mich so berührt, dass ich fand, das verdient es, der Hörerschaft quasi mitzuteilen und auch ein bisschen deinen Kummer vielleicht zu teilen, weil viele Menschen haben ganz ähnliche Geschichten, haben auch liebe Menschen verloren. Gerade während Covid war das natürlich traumatisch. Wir haben darüber gesprochen in Folge 1. Ihr konntet ihn 2 Jahre lang praktisch nicht besuchen oder es war extrem schwierig, ihn zu besuchen. Im Pflegeheim nach diesem schrecklichen Bootsunfall, er wurde überfahren von einem Motorboot in der Port Phillip Bay in Melbourne, hat sein Bein verloren, hatte eine Prothese, die sein Körper aber nie richtig angenommen hat. Und er hatte auch Demenz dann am Schluss, ist im Alter von 85 Jahren gestorben im August. Heute wollen wir über euer Leben hier in Australien sprechen. Ihr seid 1980 eingewandert und noch einmal, warum?
Ja, also Walter hatte halt einfach Angst um seine Kinder. Wir hatten in Obermenzing in München ein wirklich schönes Haus gekauft. Ja, natürlich mussten wir es abzahlen, aber wir hatten es gekauft und es war so schön mit einer Wiese für das Kind und so. Und ich war so traurig, dass Walter das verlassen wollte. Aber ich habe immer gefunden, wo mein Mann ist, will auch ich sein. Und vielleicht hat er ja auch recht. Und er ist ja auch älter als ich und vielleicht ein bisschen weiser. Und ich habe dann gesagt, gut, ich mache mit. Und wie gesagt, war also die Weltsituation, vielleicht die Situation in Deutschland auch, schwierig. Man hatte halt Angst irgendwie, dass da irgendwas Schlimmes kommt. Und ich glaube, das war so der Grund.
Also ein Atomkrieg, ein dritter Weltkrieg.
Ja, vielleicht ein Atomkrieg.
Anfang der 80er Jahre.
Ja, und dann waren eben auch diese Pershing-2-Raketen. Ich weiß nicht zu viel davon, aber ich glaube, die wurden stationiert in Deutschland. Und das war dann auch so ein Ausgangspunkt für den Walter, dass er gesagt hat, guck mal, wo hier überall Raketen sind in unserem Land hier. Und ich habe Angst davor, eigentlich.
Das sind ja auch Hunderttausende, ich glaube eine 500.000 sind da demonstrieren gegangen nach Bonn gegen die Pershing-2-Raketen, die Stationierung dieser US-Raketen auf deutschem Boden und hatten zunächst mal Erfolg damit, aber ein paar Monate später wurden die dann trotzdem klammheimlich stationiert. Das ist alles nichts genutzt.
Ja.
Aber es ist ja zum Glück, muss man sagen, nicht zu einem Atomkrieg gekommen. Ihr wart dann aber schon in Australien und der Anfang war schwer oder im Gegenteil ist euch das alles ganz leicht gefallen, hier Fuß zu fassen?
Ja, ist ganz interessant, unsere Situation. Der Walter hatte sehr, sehr viele Hobbys. Er war auch ein wirklich begnadeter Musiker. Er hat sehr gut Klavier gespielt, sehr gut Trompete. Mundharmonika, hat auch gesungen. Und er hatte auch eine eigene Band, als er jung war. Da habe ich ganz viele Bilder davon. Aber er hatte auch noch ein anderes Hobby und das war der Amateurfunk. Und er hat dann in zunehmendem Maße noch in München, als wir dort gewohnt hatten, Kontakte aufgenommen mit Australien. Gibt es viel zu erzählen, aber dann ist ein Kontakt zustande gekommen mit einem Herrn, dessen Tochter mit der Tochter eines Zahnarztes befreundet war. Und man wird es nicht glauben, dadurch haben wir von diesem Zahnarzt die Praxis und das private Haus gekauft. Es war wirklich unwahrscheinlich, aber so ist es passiert. Und das war also in Hawthorne, das Privathaus und auch die Praxis. Und ich weiß noch ganz genau, diese Frau von dem Zahnarzt hatte dann eine große Party gemacht, als wir dann hier in Australien zu Besuch waren. Denn wir mussten noch mal zurückgehen nach Deutschland, um das Visum zu bekommen. Und da hatte sie alle schon eingeladen, also vom Konsulat und vom Goethe-Institut und alle die Patienten, die so waren, und hat praktisch also vorgestellt, hier den jungen Zahnarzt und die junge Frau hier mit ihrem Seitenzopf. Und das war natürlich ein ganz guter Einstieg eigentlich. Wir hatten gleich das Haus und Walter hatte gleich eine Arbeit.
War er der einzige deutsche Zahnarzt? Wobei man muss sagen, er war Österreicher, nicht wahr?
Ja, das hat natürlich so gar keiner richtig gewusst. Das war, denn er sprach ja eigentlich fast berlinerisch, nicht? Aber wie gesagt, vom Blut her könnte man sagen, oder von der Familie her war er Österreicher, ja. Das weiß ich nicht. Also ich kenne eigentlich keinen anderen deutschen Zahnarzt. Vielleicht gibt es einen, aber war mir damals jedenfalls nicht bekannt.
Ja, und er hatte dadurch auch sehr viele deutsche Patienten?
Ja, ja, ja. Also das stimmt schon, dass ich würde mal sagen, so ein Drittel der Patienten war vielleicht deutsch. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht auch nur ein Viertel, aber es waren sehr, sehr viele.
Ja. Ja. Und was hat ihm vor allem gefallen an seinem Beruf?
Ja, also er konnte gut so fiddlige Arbeit machen. Das merkt man ja auch an seinem Amateurfunker-Hobby. Da muss man ja so kleine Sachen so reparieren manchmal und diese Kiste da aufmachen und begutachten, was da vielleicht falsch gelaufen ist. Also sowas konnte er immer gut, konnte sich gut konzentrieren. Er ist natürlich immer auch gerne mit Menschen umgegangen. Ich weiß es nicht, als ich ihn kennenlernte, da war er schon fertiger Zahnarzt. Aber er hat es sehr genossen, mit den Patienten umzugehen und ihnen zu helfen.
Ich finde das immer so, es ist eine Einwegkommunikation, weil als Patient kann man ja nicht viel sagen, nicht wahr?
Also da werden Sie vielen der ehemaligen Patienten von Walter aus der Seele sprechen. Du, ich sollte doch du sagen, Christian, entschuldige. Und du wirst denen aus der Seele sprechen, weil die haben mir immer gesagt, also mit dem Walter, der redet und redet und redet. Aber das ist halt irgendwie so bei Zahnärzten, weil die ja sowieso wissen, du kannst nichts sagen. Und ja, es ist einseitig und manchmal schwierig, aber die Patienten haben den Walter sehr gemocht, ich weiß das, weil er eben auch nett erzählt hat und es war eigentlich nie langweilig, also mir war es nie langweilig.
Stichwort erzählen, du redest ja auch gern und viel.
Ja.
Wer hatte denn bei euch zu Hause das letzte Wort?
Ach Mann, also wir haben es wirklich doch gemeinsam gemacht, muss ich wirklich sagen. Wir haben ja beide gerne viel geredet, ja. Die Kinder, die Sorgen der Kinder, das wurde eigentlich immer besprochen. Wenn Walter aus der Praxis kam, haben wir uns eigentlich erstmal immer hingesetzt und haben so ein bisschen geredet. Was hast du erlebt und was ist los? Ich war eigentlich ganz froh, wenn Walter einen Vorschlag gemacht hat und gesagt, so, da fahren wir jetzt hin in den Urlaub. Dachte ich, super, brauche ich es mir nicht auszusuchen. Dann hat er ein Buch gekauft, hat das Buch konsultiert, hat genau gesagt, also da denke ich, fahren wir hin, da gibt es eine Bootsrampe und da können wir dann mit den Kindern toll auf dem Campingplatz sein. Sowas hat alles er ausgesucht. Der hat das ganze Equipment für die Kinder, die Flossen, die Tauchbrillen, alles das hat er besorgt und ich habe mich um die Kinder und das Essen und die Bettwäsche gekümmert im Urlaub, ja.
Und ihr hattet einen VW-Kombi.
Ja. Also das war schon so in Deutschland, weil in dem Kombi konnte man natürlich schlafen, ne? Da konnte man auf den Campingplatz fahren, hat sich dann ein Vorzelt davor gebaut und wir vier und dann später fünf konnten dann direkt in dem Bus schlafen, also zwei unten, zwei oben auf dem ausgestoßenen Dach und für das Baby hatten wir vorne über dem Sitz von dem Fahrer und dem Beifahrersitz eine Art Hängematte eingehängt. Also alle fünf haben wir da drin geschlafen. Und ich habe mein ganzes Leben, na ganz später dann nicht mehr, aber als die Kinder klein waren, hatten wir nur dieses eine Auto. Ich bin meistens mit dem Fahrrad einkaufen gefahren. Also wir hatten nur diesen einen VW-Bus.
Und wo hat es euch besonders gut gefallen? Wo seid ihr oft hingefahren?
Also meistens doch immer, wenn es hier Winter war, in den Norden. Early Beach war sehr, sehr beliebt bei uns. Das ist ja dann schon nahe des Great Barrier Reefs. Da sind wir viel geschnorchelt und getaucht. Konnten auch dort mit unserem Boot fahren, da wo es erlaubt war eben.
Aber da fährt man ja 3 Tage oder so,
ja, ja,
im Kombi.
Ja, Das stimmt. Und dann haben wir immer unterwegs irgendwelche, bei irgendwelchen Farmern, beim Eingang, da haben wir uns dann hingestellt. Und wenn der Farmer dann irgendwie durch wollte, dann hat er sein Tor aufgemacht und wir sind weggefahren. Die Leute waren immer freundlich, denn manchmal gab es ja unterwegs gar keine Übernachtungsmöglichkeit, selbst wenn man das gewollt hätte. Und in der Nähe von Städten ist es immer gefährlich. Also es ist, wir haben es gefunden irgendwo, entweder bei den Truckies auf dem Parkplatz, da war es zwar laut, aber sicher, oder eben dann in der Nähe von einem großen Tor, wo es zum Farmer geht.
Und Australien war ja damals ganz anders, auch im Straßenverkehr, und ich glaube, Alkohol war ein großes Problem.
Also bei den anderen Leuten ganz bestimmt mehr als heutzutage. Da hat man wirklich nicht so davon gesprochen. Also betrunken fahren, ja, man hat gar nicht gefragt eigentlich, wie viel hast du getrunken. Das wurde eigentlich erst später den Leuten bewusst, dass sowas gefährlich ist. Genauso wie mit anderen Sachen. Wir sind ja jetzt in jeglicher Hinsicht freier und großzügiger geworden. Ne? Ich meine, früher gab es Gesetze, dass man nicht das gleiche Geschlecht heiraten darf. Und jetzt darf man das. Also man macht sich.
Das findest du gut?
Ich finde es gut, dass man eben doch frei ist. Und solange man nicht das Gesetz übertritt, ist es doch super, wenn man darauf achtet, dass Leute nicht betrunken im Straßenverkehr sind und dass es da Gesetze gibt, dass man eben sicher unterwegs ist.
Natürlich, natürlich. Early Beach, sonst, wo seid ihr sonst noch hingefahren?
Ja, Early Beach, wir waren dann, meine Mutter war hier öfter mal. Der Walter hat meine Mutter sehr gemocht und hat dann immer gesagt, guck doch mal, Mutter, was die Maria da wieder macht. Jetzt sag doch mal was, nicht? Und weil ich dann immer schlimme Sachen gemacht habe. Und meine Mutter wusste dann immer nicht, sie fand immer, dass Walter recht hatte. Aber sie konnte das natürlich nicht sagen.
Zum Beispiel.
Beispiel, das kann ich mich jetzt wirklich nicht erinnern. Ich weiß nur wirklich, dass eben sie öfter sich bei ihm beschwert hat, wenn ich irgendwas gemacht habe, was ich richtig fand.
Australien war ja damals viel weiter weg von Europa als heute. Also natürlich dieselbe Distanz, 16.000 Kilometer, aber es dauerte viel länger, es kostete viel mehr. Wie war das bei euch? Hattet ihr überhaupt Gelegenheit, in diesen Jahren, 80er, 90er Jahre, nach Deutschland zurückzukehren für Urlaub?
Also die ersten 7 Jahre sind wir überhaupt gar nicht rübergefahren. Wir hatten uns geschworen, jetzt nicht den Fehler zu machen, da mit weinender Miene ins Heimatland zurückzugehen. Wir wollten hier einfach, jetzt waren wir schon hier und jetzt wollten wir das auch, dass das richtig funktioniert. Und wir waren dann nach 7 Jahren das erste Mal mit der kleinen Mimi dann in Deutschland und später dann schon mal öfter. Ich dann als Lehrerin fuhr besonders oft, weil ich Kinder begleitet hatte. Aber am Anfang, nein, sind wir nicht oft geflogen. Das war ja auch nicht so billig damals. Irgendwie, finde ich, sind die Preise billiger geworden.
Natürlich.
Bis vor Covid natürlich.
Ja. Und Deutsch als Muttersprache, habt ihr das weiter gepflegt?
Ja.
War das einfach in der Familie mit den Kindern?
Ja.
Die haben immer auf Deutsch geantwortet?
Ist einfach.
Dann beneide ich euch, wenn
Christian,
die Antwort ja
das
ist.
Das ist einfach, wenn beide Partner Deutsch sprechen. Ja, das ist wirklich toll. Und wenn beide sagen, das haben die Kinder umsonst, ne, diese zweite Sprache. Und wir haben dann zu den Kindern immer gesagt, also wer Englisch spricht, der muss 5 oder 10 Cent in eine kleine Büchse tun. Aber das war eigentlich, ist das nie so richtig passiert, weil die Kinder dann eigentlich ganz gerne Deutsch gesprochen haben. Und die sind auch mit Schultüte zur Schule gegangen. Und wir waren halt sehr bekannt auch in der Straße. Und in Deutschland, sowie auch hier, von Walter hat immer jeder geredet. Und die Freunde von Walter in Deutschland haben immer gesagt, ja, wenn Walterchen nicht dabei ist, dann haben wir nichts, haben wir keinen Spaß. Und wenn er weg ist, dann reden wir über ihn, über alle seine Sachen, die er so gemacht hat. Und im Grunde Grunde genommen war das auch ähnlich hier in Australien. Wir haben natürlich gleich eine Funkantenne in den Garten getan. Da muss man ja dafür einen riesen Block gießen lassen, den man dann als Basis in die Erde reinlässt, damit die Antenne, die dann da, die 10 Meter hohe Antenne, damit die da fest ist und im Sturm nicht umfällt. Natürlich kannten uns dadurch alle Nachbarn, ob sie uns geliebt haben, weiß ich nicht, aber wir waren immer alle toll zusammen. Wir haben Streetpartys gefeiert und Walter, der halt mit seinen Lederhosen nach Hause kam und mit dem Kind hinten drauf, was er vom Kindergarten abgeholt hat, der war halt immer bekannt, ja. Weil er halt einfach so außergewöhnlich war.
Er war ja auch mehrmals bei uns zu Gast, in Panelrunden zum Beispiel oder auch bei Talkbacks, kann ich mich erinnern, ja. Hat er ab und zu angerufen, nicht wahr?
Ja, das hat er gemacht. Und ich habe sogar eine Freundin, ich will jetzt ihren Namen nicht sagen, aber sie wird wissen, wen ich meine. Sie hat gesagt, sie hatte sich diese Interviews oft angehört oder diese Panels. Und der Walter, mein Mann, hätte damals etwas gesagt, womit sie sich so identifizieren konnte. Er hat gesagt, wissen Sie, Sie fragen mich, ob Sie hier neue Freunde gefunden haben in Australien. Wissen Sie, man macht Freunde eigentlich, wenn man jung ist, in der Studienzeit und in der Schulzeit. Und diese richtigen, guten Freunde habe ich hier in Australien nicht gefunden. Das hat Walter gesagt und im Grunde genommen hat es auch gestimmt.
Hat er das bedauert? War er traurig drüber?
Ich glaube nicht. Er ist ja dann oft auch wieder nach Deutschland gefahren, konnte dann ja später, als man dann schon gut telefonieren konnte, als es Telefone gab, konnte er auch rüberfahren. Er hatte hier uns, wir hatten hier auch gute Freunde, aber wirklich gute Freunde. Aber es war halt nicht das, was man so hat, wenn man noch Freunde von der Studienzeit hat. Das hat er gemeint. Und es geht mir genauso.
Weil es nicht Leute sind, mit denen man durch dick und dünn gegangen ist oder wo man irgendwie gemeinsam geträumt hat von der Zukunft?
Ja, ja, so etwas vielleicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, die älteste Freundin, die ich habe, die habe ich natürlich durch die Kinder kennengelernt. Kindergarten und vielleicht auch, als ich den Säugling hatte, bei dieser Schwester, wo man da als junge Mutter hingeht und die Säuglinge anschauen lässt. Und aus dieser Zeit habe ich meine besten Freundinnen. Aber die kennen mich halt nur als Mutter und als schon ein bisschen erwachsenere Frau. Und es fängt halt bei einem bestimmten Level an, bei einer bestimmten Stufe an und nicht von früher. Die wissen gar nicht mein Deutschsein, was das so bedeutet. Meine und auch Walters Traditionen, die wir so hatten, dass man, mir fällt jetzt wirklich nichts ein, aber zum Beispiel die Kultur, dass man im Theater, wenn man durch eine Reihe geht und da sitzen schon Leute, dass man halt mit dem Gesicht zu der Person geht und nicht umgekehrt. Also das hat mir meine Mutter immer sehr beigebracht, dass man das machen soll, damit man die Person anschaut und nicht den Po der Person zudreht. So, das sind so, das ist so eingefleischt bei uns, dass man das so machen muss. Es gibt auch andere Beispiele, wo es nicht unhöflich oder was ist, einfach anders. Es ist einfach anders hier. Oder auch Walter hat auch das schwierig gefunden mit dem Umweltschutz hier. Er hat immer gesagt,
da ist er nicht allein.
Schade für das schöne Australien, hat er schon 1980 gesagt. Und dann später immer mehr. Es war einfach nicht so mit Mülltrennung und ach, all die Sachen, du weißt schon, was ich ansprechen möchte.
Aber es kommt jetzt, so langsam
natürlich
kommt's, auch mit den Elektroautos,
ja,
endlich.
Jetzt kommt es langsam. Aber Walter hat eben viele Dinge beobachtet. Er hat gesagt, meine Güte, warum gibt es denn hier keine Türschwellen? Wenn es eine Türschwelle gäbe, dann wäre die Tür besser zu und die Hitze oder die Kälte kann nicht rausfließen. Warum wird denn das hier so schlecht isoliert? Warum gibt es denn keine Doppelfenster? So, und das war keine Kritik. Es war einfach nur, es hat ihm so leid getan, dass man das hier nicht macht. Und ist vielleicht auch ein kultureller Unterschied. Vielleicht kommt es auch durch die Kriegszeit, bei mir ja auch noch, Licht aus, Tür zu, wenn du aus dem Zimmer gehst, ne? Damit man eben Strom spart und Heizung spart. Das ist so in einem drin gewesen.
Ja, ja. Nee, ich habe das auch gelernt von meiner Mutter und ich gebe es weiter an meine Kinder, die es manchmal nicht verstehen, aber ich sage ihnen, der Strom wächst nicht auf den Bäumen, nicht wahr?
Ja. Ganz genau. Ganz genau so ist es. Mir fällt gerade noch was ein. Wir hatten ja als Berliner die Berliner Mauer. Das war natürlich auch noch so ein Grund, warum wir ausgewandert waren. Und die fiel ja dann, als wir hier schon in Australien waren. Naja, das hat uns schon leid getan, das nicht miterleben zu dürfen. Aber das war schon wirklich eine schwierige Sache, damit zu leben, mit der Mauer. Denn Walter wohnte in dem Ostteil der Stadt, vor der Mauer. Und ich im Westteil, da haben wir uns natürlich noch gar nicht gekannt, aber da hatte er eben auch sehr viele Geschichten mit dem Rüberfahren, mit der S-Bahn und so. Da waren halt immer die Volkspolizisten und es gab Schwierigkeiten bei der Passkontrolle. Also das war eben auch ein großer Teil meines und auch seines Lebens, mit dieser Mauer zu leben.
Hm. Vielleicht kurz noch dein Leben als Deutschlehrerin. Wie hast du das so erlebt? Was gefällt dir vor allem an deinem Job? Du übst ihn noch immer aus.
Ja. Also du hattest in der vorigen Sendung eine Mädchenschule erwähnt, ja. Ich bin aber hauptsächlich sogar an einer Jungsschule beschäftigt. Also eine reine Jungsschule, eine private Jungsschule. Und ich bin an diese Schule nach einigen anderen kleinen Jobs gekommen durch das AGTV, das ist die Association of German Teachers of Victoria. Da war ich lange Jahre lang Komiteemitglied. Da hat man dann natürlich auch Aufgaben. Und dann kam Jeff Kennett hier an die Macht und hat also sehr viele Musik-, Sprachen- und Kunstlehrer schlichtweg gefeuert. So war es. Hat auch sehr viele Schulen auf dem Land, also Country Schools, zugemacht, was ganz tragisch war, auch für die Mütter, die da vernetzt waren. Und mir ist es dann auch passiert, dass ich halt gehen musste. Und das hat dann der Präsident damals dieses AGTVs mitgekriegt und hat mich dann an die Schule gebracht, wo ich jetzt bin. Und da bin ich jetzt das 30. Jahr. Und es gefällt mir unheimlich gut. Ich bin mit Herz und Seele Lehrerin. Ich habe meinen Enthusiasmus überhaupt nicht verloren. Ich könnte noch, bis ich sterbe, weitermachen, weil ich das einfach so toll finde, die Kultur und die Sprache zu vermitteln, die deutsche Kultur und Sprache. Es wird nur leider, wie in allen Berufen heutzutage, Christian, das wirst du auch feststellen hier bei SBS, das, was an einem am meisten Spaß macht, darf man am wenigsten machen. Man muss alles dokumentieren. Jetzt in meinem Beruf, alles, was irgendein Kind macht, ich sage immer, ich muss aufschreiben, wann es mit den Augen geblinkt hat. Stimmt zwar nicht, aber so ungefähr kommt mir das vor. Die Administration ist fürchterlich. Es geht nicht ums Zeugnisse schreiben, das kann ich, das ist kein Problem, das ist nur Zeit. Aber es gibt eben viele andere Dinge auch, die man alle dokumentieren muss. Das ist wirklich, wirklich so schwer geworden und es macht mir keinen Spaß.
Und die Einmischung der Eltern, die empfindest du als lästig?
Ja.
Und stellst du fest, dass sie zunimmt?
Gute Frage. Das ist auch etwas, was schwierig wird, weil eben besonders an einer Privatschule denken die Eltern, sie haben ein Recht auf alles. Und als ob es keine, nicht alle Eltern, ich will jetzt bitte niemanden über einen Kamm scheren. Es gibt einige Eltern, die ein bisschen schwieriger sind für einen Lehrer, damit fertig zu werden, mit den Dingen, die die Eltern so wollen.
Also die stehen auch mal vor der Tür dann und sagen, bitte, meine Tochter, die verdient ein A+.
Sowas zum Beispiel oder eben auch, man bekommt eine E-Mail 12 Uhr nachts, ja, und dann wird gleich gedacht, dass man um 7 Uhr früh das schon beantwortet. Das geht auch um Dinge wie, warum war mein Sohn oder meine Tochter nicht als Erste in dem Rundbrief oder Newsletter, sagt man ja dazu, in dem Schulzeitung erwähnt. Solche Sachen, ja. Und dann muss man sich dann rechtfertigen und manchmal auch den Schulleiter einschalten, damit man das Richtige tut. Ich habe oft auch mit dem Schulleiter dann korrespondiert und gesagt, bitte sagen Sie mir, was ich da schreiben soll, was ich da machen soll. Ich will das Richtige machen. Ich war auch schon mal einmal in Tränen aufgelöst, muss ich sagen. Wegen einer E-Mail von einem Elternteil, wo ich überhaupt keine Schuld hatte. Also es hat sich alles aufgelöst sehr gut. Aber man ist natürlich zuerst sehr, sehr schockiert, wenn man so etwas bekommt.
Aber schön, wenn du das wegstecken kannst und weitermachst, weil die Schülerinnen und Schüler brauchen dich. Es braucht gute Lehrer und es braucht vor allem auch gute Deutschlehrer in diesem Land.
Ja, es ist schade, dass Deutsch so verschwindet. Das ist zugunsten von Chinesisch, das meine ich überhaupt nicht böse, wirklich nicht. Aber es werden halt immer mehr chinesische Stellen besetzt, weil eben wir doch sehr viele Kinder haben, die aus diesem Land kommen und das Fach Chinesisch, Mandarin lernen wollen. Und es gibt so viele Schulen, die jetzt mit Deutsch aufgehört haben. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr traurig und sehr schlimm.
Sind die Deutschen vielleicht als Nation ein bisschen daran schuld, weil sie so gut Englisch sprechen können, dass die Nützlichkeit von Deutsch als Fremdsprache in Australien vielleicht nicht so groß ist?
Das ist ja ein sehr guter Gedanke, das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Aber ja, ganz bestimmt. Mir ist es aufgefallen, Christian, dass in öffentlichen Bekanntgebungen, zum Beispiel in Bezug auf die Wahlen oder wenn es irgendwie um Gesundheit geht, da werden viele Dinge in andere Sprachen übersetzt, sogar in Italienisch, aber ich habe es noch nie auf Deutsch gesehen und ich glaube, da hast du recht, der Grund dafür ist wahrscheinlich, weil die Deutschen einfach Englisch sprechen und sich sehr gut eingliedern in die Gesellschaft ziemlich schnell.
Opfer des eigenen Erfolgs, werden bestraft dafür.
Das könnte man vielleicht so sagen, ja.
Ja, ja, vielen, vielen Dank, Maria Hohlweg, für diese Erinnerungen an dein Leben und vor allem aber ans Leben von Walter Hohlweg, dein Partner, der im August verstorben ist, im Alter von 85 Jahren. Er war lange Zeit Zahnarzt, zuerst in Deutschland, dann hier in Australien, hatte ein wahnsinnig spannendes Leben, war ungemein sportlich, unternehmenslustig, aber das hast du ja alles viel besser geschildert, als ich es tun kann. Wir werden ihn sehr vermissen. Er war ja auch öfters hier bei SBS zu Gast im Studio. Ich kann mich ganz gut erinnern, über die Jahre immer wieder. Und er hatte einen furchtbaren Unfall 2015. Und da hat er sein Bein verloren. Darüber haben wir in Folge 1 dieser kleinen Interviewreihe gesprochen. Maria Hohlweg, wir hören uns ein letztes Mal ein Lied an. Und auch diesmal hast du es selbst mitgebracht. Und ich möchte dich bitten, es kurz einzuleiten. Das ist also ein Lied, das von einem Vogel berichtet, der auf eine Insel fliegt, die Walter sehr viel bedeutet hat.
Ja. Es geht um die Insel Helgoland und Walters Familie, Walters Vater ist mit den Kindern immer in Urlaub auf diese Insel gefahren und diese Insel hat dem Walter wirklich viel bedeutet. Er hat mir ganz viel davon erzählt und dieses Lied heißt »Kleine Möwe fliegt nach Helgoland« und dann geht es weiter »Ich sehne mich nach dir« und das ist, ich glaube, ein Lied, das Walter sehr gefallen würde.
Prima, hören wir es uns an. Ich verabschiede mich schon jetzt. Mein Name ist Christian Fröhlicher. Vielen Dank fürs Zuhören.
Kleine Möwe, flieg nach Helgoland. Bring dem Mädel, das ich liebe, einen Gruß. Ich bin einsam und verlassen, und ich sehne mich nach ihrem Kuss. Kleine Möwe, wenn der Südwind weht, dann erwacht das große Heimweh auch in mir. Meine Wünsche, meine Träume send ich übers weite Meer zu ihr.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.